Natürlich haben unsere Machenschaften Auswirkungen. Wir haben billige Energie genutzt ohne Ende. Der Mensch hat sich Gedanken gemacht über das CO2. Und jetzt haben wir diese Nebenwirkungen. Ja, wir haben übertrieben, auch weil natürlich die Bevölkerungszahl wahnsinnig zugenommen hat auf der Erde. Und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir dieses hohe Niveau, was wir erreicht haben, für alle Menschen möglichst halten können und trotzdem das CO2-Problem und eine übermäßige Erwärmung einschränken oder in den Griff bekommen.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich spreche heute mit Dr. Gerd Ganteföhr. Er ist Physiker. Er ist, wie ich mal gelesen habe, ein optimistischer Klimarealist. Und er ist ein fleißiger Vortragsreisender und jemand, der versucht, sein Wissen mit der Welt zu teilen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Freue mich, Herr Scholz, dass ich hier bei Ihnen mitmachen kann.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Optimistischer Klimarealist, ist das eine Formulierung, mit der Sie sich wohlfühlen, eine Bezeichnung?
Ja, also sagen wir mal so, ich bin ja Physiker, nicht wahr? Und Physiker sind eigentlich und Physikerinnen für die Realität zuständig. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, als Realist bezeichnet zu werden, im Gegensatz zu Idealisten oder Ideologen. Ja, und optimistisch bin ich auch, denn dass der Weltuntergang oder das Ende der Menschheit naht, das halte ich für baren Unsinn.
Sind wir schon ein bisschen beim Thema. Ihr Blickwinkel auf den Klimawandel ist ein bisschen ein anderer, zwar kein ablehnender, aber ein etwas, ja, mehr so Krise als Chance-mäßiger, könnte man sagen, oder?
Also ich würde es nicht unbedingt Chance nennen. Also wir haben eine Krise, es wird wärmer, es wird wahrscheinlich auch wärmer als 2 Grad. Wir sind ja jetzt schon, dadurch, dass wir letztes Jahr so ein El Niño-Jahr hatten, über 1,5 Grad oder zumindest haben wir zeitweise die 1,5 Grad Erwärmung erreicht und das wird sicher noch wärmer werden, weil ja die CO2-Emissionen global auch also weiter nach oben gehen. Die werden ja noch nicht mal abgebremst. Das heißt, wir werden die 2 Grad überschreiten und das ist dann schon unangenehm, ja. Aber dass man dann den jungen Menschen Angst macht, so weit, dass also Studierende im ersten Semester meinen, sie brauchen ja keinen Abschluss, weil wir dann sowieso verglühen, das finde ich verantwortungslos.
Das kann ich auf jeden Fall mir gut vorstellen. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, auch als wir diese letzte Generation zum Beispiel hatten, dass es eine unglaublich emotionalisierte Situation war, wo es überhaupt nicht mehr darum ging, was passiert eigentlich genau, wie kann man damit umgehen. Sie sind Forscher im Bereich Nanotechnologie.
Genau.
Das ist ja jetzt nicht so das, wo man sagt, da ist als erstes das Naheliegendste die Beschäftigung mit dem Klima.
Nein. Nein, ich bin sowas wie Seiteneinsteiger. Ich bin erst, also es ging damit los, dass wir in dem kleinen Fachbereich in Konstanz, da müssen wir ja trotz unserer Spezialisierung mit den 13 Professorinnen und Professoren auf Nanotechnologie, Nanowissenschaften, man muss sich spezialisieren, um diese großen Forschungsnetzwerke dann gründen zu können, müssen wir trotzdem die Lehre in der vollen Breite anbieten. Ja? Und dann muss es eben auch eine Vorlesung über Klima geben, weil das eben so ein heißes Thema oder ja, also ein aktuelles Thema ist.
Heißes Thema. In der stimmt
Öffentlichkeit,
ja.
Oder eben auch Astrophysik. Und das sind ja für meine Kolleginnen und Kollegen und auch für mich selber fachfremde Vorlesungen gewesen. Und ist natürlich die Physik, die grundlegenden Naturgesetze sind überall die gleichen. Ja, also der Treibhauseffekt ist jetzt auch Infrarotabsorption. Und ich habe an Nanopartikeln Infrarotabsorption gemacht. Also ganz andere Fragestellung. Aber der Mechanismus, die Naturgesetze sind haargenau die gleichen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Klima, also dieses Klimathema umgreift ja ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, also auch die Biologie, wenn wir, ich habe hier mit Dr. Marc Benecke gesprochen, wo es praktisch die natürlichen Netzwerke von Tieren geht und so weiter. Oh ja. Mhm. Wie sicher können Sie sich denn dann jetzt praktisch positionieren, zu sagen, ich habe diesen physikalischen Blick, der ja dann entsprechend andere Disziplinen nicht so beinhaltet, in Ihrer Analyse der Thematik?
Also, da kann ich jetzt also nur sagen, ich bin ja auf vielen öffentlichen Vorträgen und da sind auch Klimaaktivisten. Ich war auch im Fernseh-Talkshows, wo man dann mit Journalisten oder Politikern oder Klimaaktivisten zu tun hat. Und was ihnen allen gemein ist, also vielleicht ungefähr 99,9% oder so ist, dass sie eine Prüfungsfrage aus meiner Energie- und Klimaprüfung im Masterprogramm der Physik nicht beantworten können. Also zum Beispiel die Frage, warum ist es auf dem Berg kalt? Ja, oben, ne, auf über 3000 Meter hohen Bergen ist ja Schnee, ne? Und das liegt daran, dass es da oben eben immer kalt ist. Ja? Und wenn man so eine trivial scheinende Frage stellt, da kommt nichts Vernünftiges. Da kommt immer, ja, also wenn man Glück hat, dass überhaupt eine Antwort kommt, ja, weil die Leute wissen ja selber, dass sie das eigentlich wissen müssten, wenn sie sich als Klimaaktivisten bezeichnen, aber sie wissen es eben doch nicht. Und dann kommt, es steigt warme Luft nach oben auf. Ne? Ist Kerzenflamme, ne? Kerzenflamme, wissen, Kerzenflamme ist, ja, die Luft strömt nach oben, müssen Hand drüber halten, ne? Aber dann müsste natürlich oben warm sein. Ja, sehen Sie, und das ist dieses logische Denken im Rahmen der physikalischen Naturgesetze. Und die physikalischen Naturgesetze gelten auch für die Biologie. Ich habe mich aber ziemlich eingearbeitet in Biologie, weil wir in Konstanz diesen großen Forschungscluster haben. Das ist Collective Behavior, kollektives Verhalten. Und das gibt es in ganz vielen Bereichen. Das gibt es am Aktienmarkt, das gibt es bei Schwarmfischen und das gibt es auch bei magnetischen Atomen. Ja, und da gibt es Naturgesetze, die dem übergeordnet sind. Und dazu gehört eben die Fähigkeit, logisch zu denken und kritisch irgendwas zu reflektieren. Und deswegen habe ich mich da eingeschaltet. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit meinem physikalischen Wissen, ja, was also durchaus ausschwärmt in die Chemie, weil ich zum Beispiel lange Research Professor an der Johns Hopkins war im Department of Chemistry, also Chemie hat sehr viel auch mit Nanopartikeln zu tun, dass ich da irgendwie weniger weiß als der eine oder andere Klima Aktivist, Journalist, Politiker oder auch Klimawissenschaftler. Mich bringt das immer so ein bisschen auf, dass die Leute teilweise, die heute so unterwegs sind, einfach dieses Grundlagenwissen für gar nicht mehr notwendig halten. Ja. Na gut, aber das als Kommentar.
Ja, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Es ist ja der gern genutzte Vorwurf. Es geht ja dann immer oft auch darum, dem Gegenüber in irgendeiner Form in solchen Debatten dann akademisch praktisch das Wasser abzugraben. Dementsprechend wollte ich das einfach nur, dass wir das mal beiseite geschoben haben, diese
Okay.
Thematik. Wollte ich das mit Ihnen aus dem Weg räumen. Und das hat ja auch alles ganz, ganz gut geklappt. Wir waren stehen geblieben. Also viele dieser Effekte im Klimawandel, die man so beobachten kann, scheinen so schließlich das mir aus Ihren Vorträgen so ein bisschen ambivalent zu sein. Also der Treibhauseffekt ist einerseits wird es wärmer, andererseits durch das viele CO2 wird das, also wachsen auch mehr Pflanzen. Und da könnte man ja eigentlich sagen, das ist ja eigentlich, da kann man sich ja freuen, weil das Ziel ist ja, um CO2 wieder irgendwie aus der Luft zu bekommen, um das zu binden, brauchen wir Bäume, brauchen wir Pflanzen.
Ja, es ist, glaube ich, wie mit allen Dingen so, also wie mit Medikamenten oder mit vielen anderen Dingen im Maßen genossen ist es okay, das CO2. Aber wenn es zu viel wird, und da würde ich mal als Grenze diese 500 Parts per Million annehmen, das sind 0,5 Promille und die Autofahrer unter uns kennen diese Zahl vielleicht ganz gut, weil das auch die Alkoholgrenze ist. Mehr als 500 Parts per Million und wir sind jetzt bei 400. 20 sollten es nicht werden. Aber dadurch, dass wir jetzt eine gewisse Erwärmung haben gegenüber dieser sehr kalten Phase am Ende der kleinen Eiszeit, so um 1850 rum, haben wir eine ganze Menge positiver Effekte. Und es gab ja die Vorhersagen vom Club of Rome aus den, wann war das, 1975 oder sowas, das Buch Grenzen des Wachstums, dass es zur Jahrtausendwende fürchterliche Hungersnöte geben würde, wenn die Menschheit so weiter wächst. Damals gab es 3,5 Milliarden Menschen. Heute sind wir bei deutlich über 8 Milliarden Menschen. Und es gibt immer noch eher weniger Hunger als mehr Hunger. Und das liegt auch daran, dass die landwirtschaftliche Produktion enorm zugelegt hat. Die Hektarerträge sind nach oben gegangen. Das hat natürlich mit neuen Züchtungen zu tun der Pflanzen, das hat was mit Düngen zu tun und der richtigen also Beackerung, aber es hat auch was damit zu tun, dass die Bedingungen für Pflanzenwachstum enorm zugelegt haben. Dadurch, dass der Planet insgesamt in feuchten Phasen, das war auch in der Erdvergangenheit so, dass er feuchter wird, also in warmen Phasen wird er feuchter und natürlich kommt der Frühling früher und der Winter später und so weiter. Ja, es hat also was Positives. Aber wenn es zu schlimm wird, wenn wir zu viel CO2 haben, dann ist es natürlich ein Problem, ja.
Und wir sind ja jetzt in der Situation, ne, wo der allgemeine Konsens ist, sagen Sie ja auch, es gibt diesen enormen Einfluss, den der Mensch hat, der diese Entwicklung enorm beschleunigt hat. Um die Frage, wie man da jetzt rauskommt, gibt es verschiedene Ideen. Die eine Seite sagt, eine radikale Enthaltsamkeit praktisch wäre eine angemessene Idee. Auf diesen Nullwert zu kommen bei den CO2-Emissionen. Andere sagen, wir müssen irgendwie Wege finden, das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen. Und Sie sind auch, finde ich, deshalb interessant, weil Sie gesagt haben, so, wir können das auf keinen Fall auf irgendeine Art und Weise machen, die einen Wohlstandsverlust bedeutet.
Ja, Wohlstandsverlust. Also sagen wir mal so, wir sollten den Ast nicht absägen, auf dem wir sitzen. Also wir können natürlich unseren Fleischkonsum einschränken. Wir müssen jetzt nicht mit immer dickeren Autos rumfahren und so weiter. Ja, man kann ja durchaus, sagen wir, den Konsum und die Wohlstandsgesellschaft auf ein vernünftiges Maß begrenzen oder reduzieren. Aber die Forderung nach absoluten Null CO2, also Null Emissionen, die wird nicht eintreten. Die kann man fordern für einzelne Länder, ja, meinetwegen für die Schweiz oder für Luxemburg oder für Deutschland, aber die Welt wird es nicht machen. Einfach deswegen nicht. Also gibt verschiedene Gründe, aber ein Grund ist das, was auch Deutschland gerade ja sehr stark durchläuft. Das sind die sehr hohen Kosten für die Energiewende. Aber ein anderer Grund ist, dass es auch einfach nicht genug an Rohmaterialien gibt, um für die ganze Welt auf Sonne und Wind umzustellen. Ja, und auf, die brauchen ja auch Energiespeicher und schon gar nicht in der kurzen Zeit. Also man kann schon versuchen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, aber im Pariser Klimaschutzabkommen steht drin, also von 2015 war das, glaube ich, da steht drin, dass man erreichen muss Netto Null. Und Netto Null ist die Balance von Emissionen und der Fähigkeit der Natur, eine gewisse Menge an CO2 zu absorbieren. Das sind eben die großen Senken. Und die großen Senken, das wird also auch im letzten Assessment Report Nummer 6 vom Weltklimarat, das ist also ein großes Meisterwerk, gibt es auf Englisch und ich glaube noch auf Chinesisch und auf Spanisch oder sowas, ja, also, aber nicht auf Deutsch. In diesen großen Berichten wird also sehr genau beschrieben, dieser Kohlenstoffkreislauf. Das ist ein Kreislauf, ja, da wird also CO2 emittiert und wieder absorbiert von den verschiedenen Natursystemen. Und eben dadurch, dass wir die CO2-Konzentration in der Luft jetzt durch unsere Machenschaften eben von dem natürlichen Gehalt nach der Eiszeit, das waren ungefähr 200 70 Parts per Million auf heute 420 Parts per Million erhöht haben, haben wir einen Überdruck in der Atmosphäre gegenüber den anderen großen Systemen. Und das bewirkt jetzt, dass diese anderen großen Systeme, das sind eben vor allen Dingen eben die Landpflanzen und die Ozeane, dass sie jedes Jahr rund 20 Milliarden Tonnen an CO2 aufnehmen. Wir emittieren 40 Milliarden Tonnen und die Idee wäre jetzt also in einer, sagen wir, gemäßigten Forderung auf einen Wert abzusenken, der Fähigkeit der Natur entspricht, das CO2 aufzunehmen. Und dann bliebe der Partialdruck in der Atmosphäre erstmal konstant. Er würde nicht weiter ansteigen. Und das wäre erstmal ein vernünftiges Teilziel, was man erreichen könnte. Aber auf die Hälfte zu reduzieren global ist natürlich auch wieder ein sehr großer Anspruch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und ist es aber auch so, dass ja die Emissionen auf der Welt praktisch ungleich verteilt sind? Also da haben natürlich Länder wie USA, also entwickeltere Länder in Anführungszeichen, einen überproportionalen Verbrauch. Jetzt bin ich kein Physiker. Wenn Sie jetzt sagen, der Ozean speichert unzählige Tonnen CO2, stelle ich mich vor, die müssen ja dann irgendwo auch irgendwie wieder woanders hin. An einem gewissen Punkt. Was passiert mit diesem CO2 im Ozean?
Also im CO2, nicht im CO2, im Ozean. Also es ist ja eine unvorstellbar große Menge an Salzwasser. Und in diesem Ozean ist schon aus den Jahrmillionen der Erdvergangenheit ungefähr die 40-fache Menge an CO2 in Form von Carbonaten und Hydrogencarbonaten gespeichert. Also enorme Mengen an CO2. Und es gibt ein chemisches Gleichgewicht, da sind wir jetzt voll in der Chemie, zwischen dem physikalisch gelösten CO2, das ist also sowas wie Sprudelwasser, das ist aber nur eine sehr geringe Menge. Und das meiste ist dann in Hydrogencarbonat und Carbonat. Aber das ist gegenseitig gepuffert. So, und das ist die 40-fache Menge, wie das, was insgesamt in der Atmosphäre ist. Und die Menge, die wir zusätzlich in die Atmosphäre ausgebracht haben, ist gegenüber der gigantischen Menge an Kohlendioxid in diesen drei verschiedenen Formen, in der es im Wasser gespeichert ist, vollkommen zu vernachlässigen. Die Ozeane könnten ohne jedes Problem die Menge an CO2, die der Mensch emittiert hat, aufnehmen. Und sie haben in der Erdvergangenheit noch viel, viel größere Mengen an CO2 aufgenommen. Also ja, ich könnte da noch ein bisschen in die Astrophysik gehen, aber jedenfalls, es macht den Ozean nichts, unser CO2, das relativ aus der Sicht der Ozeane relativ wenig ist, aufzunehmen. Das Dumme ist, dass die Diffusionsgeschwindigkeit aus der Atmosphäre in die Ozeane relativ gering ist. Die beste Durchmischung haben wir in der 100 Meter Schicht der obersten Schicht der Ozeane, 100 Meter ungefähr, das ist die Verwirbelungsschicht. Und da nehmen sie das auf, aber die Diffusion tiefer weiter runter ist eben dummerweise langsam.
Das ist ja bei diesen ganzen natürlichen Prozessen so, dass die durchaus dauern und dass dadurch dann teilweise das auch schwierig ist, für so einen normalen Menschen nachzuvollziehen, inklusive mir selbst. Welche Technologien haben wir im Moment zur Verfügung, zu sagen, wir holen das CO2 wieder raus? Weil natürlich kann man sagen, wir pflanzen jetzt ganz viele Bäume. Das dauert aber eine Weile, bis die tatsächlich in diesem Kreislauf eine wirkliche Rolle spielen. Und vor allem haben wir aber auch im Moment das Problem, dass ja durch die Veränderung viele der Bäume, die wir zum Beispiel jetzt in Deutschland haben, dass die gewisse Schäden haben.
Ja, das ist richtig. Es gibt da also viele gegenläufige Prozesse. Es ist aber so, dass zumindest in der Vergangenheit, da wissen wir ja immer ziemlich genau Bescheid, Prognosen, da sind immer Unsicherheit drin, Unsicherheiten, dass wir aus Satellitenmessungen für den gesamten Planeten sehen können, dass die Erde ergrünt. Also man kann mit Satelliten die Blattfläche messen. Also wie grün ist ein Quadratkilometer mehr Landoberfläche? Und da haben wir ein Ergrünen. Und das kommt eben hauptsächlich, oder nicht hauptsächlich, aber sehr stark durch den CO2-Düngeeffekt. Manchmal werden ja auch in Gewächshäuser wird CO2 eingeleitet, um die Erträge im Gewächshaus zu erhöhen. Und genau das machen wir mit der ganzen Erde. Und diese Zunahme an Blattergrünung, die findet hauptsächlich statt in diesen Grenzbereichen, wo vorher die Bäume relativ schlecht gewachsen sind. Das ist also zum Beispiel an der nördlichen Baumgrenze, also in Sibirien, speziell in Ostsibirien, da sieht man also ein enormes Ergrünen, weil die Wachstumsbedingungen für die Taiga in diesen Bereichen sich eben drastisch verbessert haben. Das Wachstumsjahr, also wo die loslegen nach dem Winter, der ist ja sehr lang da oben, bis zum Eintreten des Herbst ist länger geworden. Und wir haben diesen Düngeeffekt, wir haben aber auch eine Erwärmung, wir haben sogar in den hohen Breiten eine viel stärkere Erwärmung als im globalen Mittel. Und deswegen haben wir da in diesen einigermaßen unbewohnten Zonen, da in Sibirien und auch in Kanada, eben ein massives Ergrünen. Wir haben in anderen Bereichen, insbesondere auch durch Auswirkungen des Menschen, eben da eine Schädigung der Bäume. Also wenn ich hier gucke, wir haben hier gerade, ich lebe im Thurgau in der Schweiz an der Grenze zu Deutschland, wir haben wahnsinnige Baumaßnahmen, hier wird gebaut, was das Zeug hält. Ja, also man kann gar nicht so schnell gucken, wie hier neue Häuser entstehen. Und da werden natürlich die ganze Zeit Bäume abgeholzt. Natürlich brauchen die Zunahme an Menschen. Wir haben in der Schweiz ein enormes Bevölkerungswachstum durch Migration, speziell auch aus der EU in die Schweiz hinein. Und da werden natürlich Flächen versiegelt, da werden Bäume gefällt, das ist nur so kracht, ja. Und sie werden vielleicht auch geschädigt durch Umweltschädigungen oder eben, dass wir eine Dürreperiode haben. Oder, was auch ein großes Problem ist, wir haben eine Verschiebung der Klimazonen, dass wir also speziell in Südeuropa plötzlich ein viel wärmeres Klima haben, an das bestimmte Baumarten nicht gewöhnt sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel in unserem Garten hier so einen neuen Baum, ich weiß gar nicht, wie der heißt, gepflanzt. Der wächst wie verrückt, ja. Der ist angepasst an hier am Bodensee an ein wärmeres Klima, was im Sommer auch ein bisschen trocken sein könnte. Ist ein bisschen unklar. Manchmal gibt es auch diese Gewitterregen, ja. Aber der kommt super gut klar. Währenddessen der Baum, den wir vorher hatten, das war so ein, weiß ich gar nicht mehr, das war so ein Baum, der da ewig, also eine Birke, glaube ich, die hat ihren Geist aufgegeben. Und auch eine Tanne hier musste der Nachbar fällen, weil die nicht mehr klar gekommen ist. Also da gibt es eine Verschiebung der Klimazonen. Und wenn man da die richtigen Pflanzen da anpflanzt, dann sind die besser angepasst. Ja, also das sind verschiedene Prozesse, aber man kann eben für die Vergangenheit, also das Jahr 2024, sehr schön, das macht auch der Weltklimarat, aufschlüsseln, welche Leistungen die Senken bringen. Und das sind die Ozeane und die Landpflanzen, die jeweils rund 10 Milliarden Tonnen pro Jahr im Augenblick aufnehmen.
Es ist ja zum Beispiel schon mittlerweile so, dass auf einigen Bauernhöfen in Brandenburg mittlerweile Kiwis angepflanzt werden. Kann man
Kiwi?
teilweise jetzt auf den
Moment,
Wochenmärkten kaufen.
Moment, Moment. Kiwis sind doch Vögel, oder?
Nein, das Obst, diese
Aber wie
Früchte.
heißen denn diese Viecher in Neuseeland, die da so rumlaufen? Da sind die nicht auch Kiwis?
Ja, das sind Kiwis, sind die. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile ausgestorben sind. Das sind auf jeden Fall diese süßen kleinen rundlichen Vögel.
Das sind Vögel,
Aber
ne?
ja,
Die werden da
genau.
angepflanzt. Ah nein, Sie meinen diese grünen, runden
Genau,
Dinger
die
da.
grünen,
Solche
runden Dinger
Kiwis.
meine ich
Ah, da
ja.
war ich jetzt in der falschen
Genau.
Kategorie. Okay.
Ja, da haben wir ein bisschen die Gattung gewechselt. Aber genau, das kann man jetzt teilweise in Brandenburg auf den Wochenmärkten kaufen.
Aha.
Jetzt erleben wir diese Begrünung, aber was ich auch immer wieder rezipiere, ist, dass ich gleichzeitig höre, so den Böden geht es nicht so richtig gut. Die Böden trocknen aus und wenn die Böden trocken sind, kann dann überhaupt das alles so schön grünen, wie es sollte?
Also, dass jetzt in einzelnen Regionen der Erde die Böden austrocknen und dass da alles Mögliche passiert, das kann sein, ja. Ich kann nur sagen, dass die Satellitendaten da absolut bestätigen, dass die Erde insgesamt ergrünt. Und es gibt in der Tat einige Zonen, auch auf den Satellitendaten, die sind eben so rot markiert. Ja, da wächst es jetzt nicht so gut. Und es gibt eben ganz klar das fehlende CO2. Wir emittieren 40 Milliarden Tonnen, 20 Milliarden kommen in der Atmosphäre an, also verschwindet die Hälfte. Und da sind die Leute der Meinung, dass nur ein Viertel in den Ozeanen bleibt. Da bleibt also ein Viertel übrig. Wo bleibt es denn? Und da bleibt eigentlich nur die Photosynthese, die enorm zugenommen haben muss, bei den Landpflanzen übrig. Das ist die globale Aussage. Ja. Dass man in Mecklenburg-Vorpommern jetzt langsam aber sicher im Sommer wesentlich trockeneres Klima driftet, das kann verschiedene Gründe haben. Also ich hatte zum Beispiel ein bisschen so die Idee, wenn wir ganz viele Windräder aufstellen, dann verlangsamt sich der Wind. Und das ist jetzt eine Hypothese von mir, ja, ist natürlich auch sehr umstritten. Aber wenn man Gigawatts an Leistung, das ist unvorstellbar viel Energie, aus der Luftströmung extrahiert, dann werden im Lehbereich, also hinter den Windrädern, wird die Luft langsamer, beziehungsweise geht vielleicht auch mal einen anderen Weg. Und bisher war es eben so, dass speziell Mecklenburg-Vorpommern oder auch andere Bereiche hinter der Küste, hinter dieser Barriere aus diesen riesengroßen Windrädern, dass das Land eigentlich hauptsächlich durch die Nordwestströmung von der Nordsee feuchte Luft bekommen hat. Und jetzt haben wir da jede Menge Windräder hingestellt. Da würde ich fast denken, dass da vielleicht mal ein bisschen weniger Wind ist. Ja, also ich hatte da ein Video oder zwei drüber gemacht, dass man die Auswirkungen auf das lokale Klima durch einen übermäßigen Ausbau der Windenergie mit diesen immer größeren Windrädern, dass man das vielleicht mal berücksichtigt. Ja, es sind also viele Faktoren, oder man pumpt eben Grundwasser aus dem Boden, weil man da irgendwelche Industriewerke aufstellt. Das führt auch zu Bodenaustrocknung, also viele verschiedene Faktoren, aber natürlich auch die Klimaerwärmung selber. Ja. Wir haben eine Verschiebung der Klimazonen und das kann bedeuten, dass sich die jährlichen Niederschläge in Deutschland verändern. Sie haben sich bis jetzt aber nicht verändert. Die jährlichen Niederschläge im Deutschlandmittel, gemittelt über das Jahr, die liegen irgendwo bei 700 oder sowas Millimetern, weiß die Zahl nicht auswendig. Das ist aber über die Zeit, seit der das gemessen wird, eine absolut gerade Linie. Die Niederschläge haben sich in Deutschland pro Jahr gemittelt weder erhöht noch verringert bis jetzt. Die sollten sich ein bisschen erhöhen durch die Erwärmung.
Das ist faszinierend. Ich finde diese Theorie total interessant. Also im Grunde genommen ist, um was es da geht, dass Sie die Vermutung haben, dass dadurch, dass Windräder die Geschwindigkeit oder vielleicht auch die Richtung des Windes beeinflussen, gewisse Regionen diese feuchte Luft nicht mehr bekommen und dadurch auch eine Trockenheit begünstigt wird. Habe ich das richtig
Ja. Das
verstanden?
ist meine, ja, also zumindest, also wissen Sie, es wird ja so viel über Prognosen geredet, ja, und viele Modelle. Und wenn Sie irgendeine natürliche Ressource bis zum Anschlag ausnutzen, bis zum geht nicht mehr, ja, dann wird diese natürliche Ressource, und das ist die kinetische Energie in der Luftbewegung in diesem Fall, dann wird die irgendwann mal alle sein. Es ist nicht so, dass eine Ressource der Natur unbegrenzt ist, ja. Wenn man die ausnutzt, indem man da also Windräder aufstellt, und Windräder sind ja keine passiven Hindernisse, ist ja nicht einfach ein Berg oder sowas, sondern sind ja so designt, dass sie aktiv kinetische Energie aus der Luft nehmen, ja. Das heißt, sie bremsen die Luft, ja. Und wenn sie im Auto auf die Bremse treten, was passiert denn dann? Es wird langsamer, ja. Und wenn Sie den Wind verlangsamen, dann gibt es vor dem Windrad eine Stauung und dahinter haben Sie dann plötzlich weniger frische Luft, wenn man so will. Ich würde denken, dass es dahinter eventuell wärmer wird und weniger Niederschläge gibt. Ja, dass da tatsächlich die Windgeschwindigkeit verlangsamt wird, das kann man inzwischen auch wieder mit Satelliten sehr schön sehen. Da gibt es also, Sie brauchen dann eine Oberfläche, die glatt ist. Das geht also bei Offshore-Windparks. Da können Sie also sehr schön, das macht übrigens die ESA in dem Fall, können Sie sehr schön sehen, wie hinter den großen Windparks in der Nordsee, also mit dahinter meine ich im Lehbereich, also downstream, dass da die Luftbewegung langsamer geworden ist. Das geht mit Dopplerradar, also so dieser Doppler-Effekt, womit man auch die Geschwindigkeit von Autos messen kann. Ja. Da sieht man, dass die Luft hinter dem Windpark sich über 100 Kilometer ungefähr, das ist die Schleppe, so weit reicht das, hat sich die Windgeschwindigkeit verlangsamt. Also ein Windpark verlangsamt natürlich die Windgeschwindigkeit, weil wir haben ja das übergeordnete Naturgesetz der Energieerhaltung. Wenn ich Energie irgendwo rausnehme, dann fehlt sie.
Und dementsprechend sagen Sie, dass auch die Idee von den erneuerbaren Energien im Sinne von Wind wird ja nicht alle, auch gar nicht mal so richtig ist?
Also, Es ist inzwischen in der Windindustrie ganz klar angekommen, dass wenn ich einen Windpark habe und der Nachbar baut vor mir, also in Windrichtung vor mir, auch einen Windpark, dass mein Windpark dann weniger Ertrag liefert. Weil natürlich der Windpark vorher mir den Wind wegnimmt. Ja, ist ja ganz normal. Das heißt, es gibt jetzt enorme Streitereien. Ich glaube, auch die Briten haben irgendeinen Windpark jetzt nicht gebaut, weil der Windpark dahinter dann protestiert hat und weniger Ertrag hat. Sie investieren ja gerade bei Offshore-Windparks enorme Summen. Und wenn da plötzlich weniger Wind ist, weil da noch ein Windpark ist, der den Wind wegfängt, dann verdienen die Leute weniger. Und über das Verdienen, da werden sich dann plötzlich sehr, sehr sensibel, die Leute. Dass sich Windparks gegenseitig abschatten, also nicht ein einzelnes Windrad, sondern wir reden jetzt von den Monstern, die da offshore-mäßig riesengroß sind und hunderte von Windrädern, die verändern die Luftströmung. Natürlich, wegen des Energieerhaltungssatzes. Und dann wird mir entgegengehalten, ist so riesengroß, die Atmosphäre ist 10 Kilometer hoch und sowas alles. Aber man kann es messen.
Wie verhält es sich im Vergleich dazu mit Solarenergie? Also die
Nein,
So
also.
wird die Sonne weniger, wenn sie auf diese Paneele scheint?
Nein, also nein, die Sonne wird nicht weniger, weil die Sonne, also ja, also na gut, wenn Sie also ein Solarpanel haben dann auch, und Sie bauen unten drunter ein Solarpanel, dann kriegt ja keine Sonne
Ja.
ab und man bringt nichts, ne? Ja, also unten drunter, unter einem Solarpark sollten Sie keinen zweiten Solarpark aufstellen, weil der dann im Schatten ist, ja. Aber beim Luft haben wir es ja mit einer horizontalen Strömung zu tun, ja, und da dürfen Sie horizontal dahinter, also um das jetzt mal zu, also meine ich jetzt ein bisschen scherzhaft, ist ja klar. Nein, die Sonne wird nicht geschwächt dadurch, dass sie da Photovoltaikmodule aufstellen. Von daher bin ich eigentlich der Meinung, dass die Photovoltaik in gewisser Weise ein bisschen umweltfreundlicher ist als die Windenergie. Die Windräder verändern zumindest die Luftströmung, ja. Und die Photovoltaik verändert aber an der Bilanz nichts, außer dass sie natürlich da schon wieder, wenn sie große Freiflächen-Solarparks haben, müssen sie jede Menge Bäume und Wälder und Sträucher abholzen.
Deshalb gibt es ja zum Beispiel die Idee, das Gute an der Photovoltaikanlage ist ja, dadurch, dass sie flach veranlagt ist, kann man sie ins Stadtbild auch so ein bisschen integrieren,
Ja, ja,
irgendwie auf
ja.
Häuserdächer und so weiter.
Ja, natürlich.
Sie haben aber in der Vergangenheit durchaus auch mal gesagt, gewisse Dinge in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft auch konstituiert ist, setzen eigentlich voraus, dass wir weiterhin auch vorerst mit nicht erneuerbaren, mit fossilen Ressourcen arbeiten müssen zur Energiegewinnung.
Meinen Sie jetzt in Deutschland oder in der ganzen Welt?
In der ganzen Welt.
Ja, also ich meine, die Staaten wie Indien zum Beispiel oder gar Afrika. Also ich war eben auf Meetings, wo ich auch afrikanischen Energieversorgern da über den Weg gelaufen bin. Und die meinten, ja, ihr habt da in Europa, in euren superreichen Ländern, habt ihr da so fancy Ideas, was man alles Lustiges machen kann, ja, aber wir brauchen auch nachts Strom und wir brauchen den Strom für unter 5 Cent die Kilowattstunde, ja, oder eigentlich 3 Cent die Kilowattstunde. Und das sind Kohlekraftwerke. Also haben viele dieser Staaten in Afrika, selbst wenn sie in der Wüste sind, haben sie hauptsächlich Kohlekraftwerke, ja. Und natürlich gibt es inzwischen auch Photovoltaikanlagen, aber das letzte Mal, als ich nach großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Sahara gesucht habe, da habe ich also kaum eine gefunden. Ich habe die größte Freiflächen-Photovoltaikanlage, 50 Quadratkilometer ungefähr groß, die habe ich tatsächlich in der Wüste gefunden, aber in Indien. Also Indien, das ist ja auch genauso ein Schwellenland, die haben eben mit sehr billigen oder preiswerten Solarzellen, da haben die also an der Grenze zu Pakistan, da gibt es also so eine unbewohnte Region, wo wirklich Wüste ist, ja, da haben sie eine sehr hohe Sonnenscheindauer, da haben die also gigantische Anlage aufgebaut und können da nach ihren eigenen Angaben auch für ungefähr 5 Cent die Kilowattstunde, natürlich nur tagsüber, können sie Strom produzieren. Ja, das sind sinnvolle Sachen. Und ansonsten investiert Indien ganz stark in, nach wie vor, ähnlich wie China, in Kohlekraftwerke und natürlich auch in grundlastfähige Kernkraftwerke und Gaskraftwerke, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich glaube, China bekommt sehr viel Gas im Augenblick aus Russland und verwendet es vermutlich, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert, vermutlich auch massiv zur Stromerzeugung. Denn China braucht gewaltig viel Strom.
Das ist ja sowieso, die Menschen, je mehr wir werden und je mehr Technik wir uns ausdenken, wir unterhalten uns hier, wir sitzen beide jeweils an unseren Computern, wir brauchen diesen wahnsinnigen Strom. Und wenn jetzt noch dieses Thema aufkommt, dass auch diese Entwicklungsländer natürlich sich auf ein ähnliches Niveau begeben wollen, da ist dann natürlich die Frage so, um Gottes Willen, wie wird das alles? Kann man so ein bisschen sagen, jetzt wird die westliche Welt ein bisschen von ihren eigenen Dämonen eingeholt?
Nein, ich denke, wir sind in der Beziehung des Wohlstandes und der Technologie durchaus Vorbilder. Sie müssen ja bedenken, also was man sich so jetzt in unserer heutigen Welt eben überhaupt nicht mehr vorstellen kann, ist, dass um 1800 in Deutschland die Kindersterblichkeit über 50% war. Das heißt, wenn Sie Kinder bekommen haben, dann ist Ihnen jedes zweite Kind gestorben. Also Medizin ist so ein ganz wichtiger Pluspunkt der westlichen Gesellschaft, aber auch Technologie. Und das hat eben viel mit Forschung zu tun. Also eine ganz einfache Erfindung war die Seife oder die Hygiene, ja, dass wir also gepflasterte Straßen haben und nicht durch den Schlamm marschieren und sowas alles. Und da gibt es so unzählig viele Punkte, die unsere Art zu leben in den westlichen Ländern so fantastisch attraktiv machen. Ja. Und deswegen gibt es ja diese riesigen Migrationsströme in unsere Länder hinein, weil das Leben für die Menschen eben sehr gut geworden ist. Es sind nicht unsere Dämonen, sondern wir haben erstmal sehr, sehr gute Lebensbedingungen geschaffen für sehr viele Menschen. Es muss niemand hungern in den westlichen Ländern. Also wollen wir es mal hoffen, dass das so ist. Ja, wir haben ein Bildungssystem, wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben Sozialsysteme, wir haben Rentensysteme und was nicht alles. Und das sind fantastische Errungenschaften. Und sie basieren auf der hohen Produktivität. Denn in Agrargesellschaften, wo sie keinen Strom, keine Energie haben, da müssen um die 90% der Menschen auf dem Acker arbeiten. Ja, da kriegen sie so eine Hacke. Ja, und dann haben sie da so einen Quadratkilometer Ackerfläche und da soll Weizen angebaut werden im Frühling und dann hacken sie mal los. Ja, also ich habe unlängst mal wieder 10 Quadratmeter in meinem Garten umgegraben mit so einer verdammten Schaufel. Ja, da bin ich ja vollkommen fertig hinterher. Ja, das ist eine ganz niedrige Produktivität. Und wenn sie so einen riesigen Trecker haben, der fährt eben mit Diesel, ja, der 10 Meter breit eben mit 10 oder 5 Stundenkilometer über den Acker brettert, der hat eben Quadratkilometer in 10 Minuten geflügt und dann nochmal 10 Minuten fürs Eggen. Ja. Das nennt man Produktivität. Und weil die Produktivität insbesondere in der Landwirtschaft mit den großen Maschinen so hoch geworden ist, deswegen können wir jetzt hier sitzen und so einen lustigen Podcast machen und wir haben den ganzen Strom. Ja. Produktivität kommt durch Energie und durch Maschinen und durch die ganzen Erfindungen, jetzt also erstmal der westlichen Welt, aber jetzt holt eben China zum Beispiel massiv auf. Ja, und natürlich haben unsere Machenschaften Auswirkungen. Ja, wir haben billige Energie genutzt ohne Ende, als erst aus Kohle, das war die Dampfmaschine, dann kam Erdöl und Erdgas dazu und gar Mensch hat sich Gedanken gemacht über das CO2. Und jetzt haben wir diese Nebenwirkungen. Ja, wir haben übertrieben, auch weil natürlich die Bevölkerungszahl wahnsinnig zugenommen hat auf der Erde. Jetzt gibt es so viel CO2 und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir dieses hohe Niveau, was wir erreicht haben, für alle Menschen möglichst, wie wir das halten können und trotzdem das CO2-Problem und eine übermäßige Erwärmung, dass wir das einschränken oder in den Griff bekommen, aber doch nicht zurückgehen auf diesen schrecklichen, auf dieses schreckliche. Also ich glaube, das können sich die Leute gar nicht vorstellen, wie das Leben um 1800 auch in Deutschland war.
Ja,
Also da gab
völlig.
es nämlich keinen Zahnarzt. Ich muss jetzt zum Zahnarzt wegen so einem verdammten Weisheitszahn. Ja, und ein Glück, es gibt also das ist ja nicht mehr tödlich, sowas. Ja, da sind die früher dran gestorben an so einem Mist. Ja, also dieses hohe Niveau halten, aber aber schon auch natürlich die Nebenwirkungen in den Griff bekommen.
Was ich mit Dämonen meinte, ist, dass es ja, wir können das ja uns statistisch auch angucken, dass zum Beispiel, europäische Länder oder auch in den Vereinigten Staaten, da wird durchaus über die Verhältnisse gelebt. Es gibt ja diese Hochrechnung, wie viel Erden gebraucht werden würden, wenn jeder Mensch auf der Erde zum Beispiel den Lebensstil eines US-Amerikaners pflegen würde. Diesen Wohlstand, den wir haben, haben wir uns teilweise erarbeitet, auch auf Basis von zum Beispiel Ausbeutung von billigen Arbeitskräften im Ausland. Also wir haben in Indien, wir haben in Bangladesch die großen Fabriken, wo die Geräte, die technischen Geräte hergestellt werden, von denen wir Nutzen ließen und die unseren Wohlstand und Fortschritt begründen. Und wenn dann natürlich jetzt in diesen Ländern, wenn die natürlich auch mitbekommen, wie hier der Lebensstandard ist und dann sagen, das wollen wir auch, dann finde ich, würde ich das als Dämon bezeichnen. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und müssen jetzt so ein bisschen damit umgehen, was das bedeutet.
Naja, also ich weiß es nicht ganz genau. Sie meinen jetzt die Globalisierung, ja? Sie haben Fabriken in Bangladesch, wo Menschen jetzt plötzlich in Lohn und Brot kommen, dadurch, dass sie T-Shirts oder Textilien meinetwegen für den Westen fabrizieren.
In
Wenn Sie
Lohn und
denen
Brot
diese.
finde ich, ja, also, ja, aber
Ja, die
auf
haben erstmal einen
welchem
Job,
Niveau?
ja.
Ja.
Und das Endstadium kann man jetzt eigentlich sehr schön in Südkorea von diesem Prozess der Globalisierung beobachten. Ja, in Südkorea, und ich habe sehr stark zusammengearbeitet mit der Sungkyung Wang University. Und ja, heute würde ich sicher auch mit China zusammen, aber Sie sehen, wie diese Länder auch durch die Globalisierung, durch den Austausch mit dem Westen eben durchaus Dinge kopieren von uns. Ja, die machen das nach, gerade die Chinesen, aber auch die Südkoreaner. Und in Südkorea haben sie inzwischen ein höheres, ja, Wohlstandsniveau als zumindest als in Europa, und natürlich eine Technisierung, dass es einem die Sprache verschlägt. Also ich war eben in dieser Universität in Seoul, also die Sungkyung Wang heißt sie, glaube ich, wenn ich das richtig ausspreche. Und die können sie vom Standard her, vom Level nicht mehr mit einer europäischen Universität, zumindest mit einer deutschen Universität vergleichen, weil das Niveau da viel höher ist. Die haben sich also na, durchaus auch durch Export von Billigprodukten, also Elektronik, Samsung ist das, ne? Die Universität gehört Samsung, haben sie sich hochgearbeitet, aber inzwischen haben sie den Westen überholt. Und das wird in Bangladesch auch passieren. Ich hatte mir Riesensorgen über Bangladesch gemacht, weil die ein sehr starkes Bevölkerungswachstum hatten. Das ist ein Land, ich glaube, es ist kleiner als Deutschland, weiß ich jetzt gar nicht so genau, mit 150, 160, 170 Millionen Einwohnern. Also fantastisches Wachstum der Bevölkerung, aber sie haben dadurch, dass sie jetzt mit einer gewissen Industrialisierung, sicher unter sehr ausbeuterischen Bedingungen für unsere Verhältnisse, aber doch wenigstens überhaupt mal eine Industrialisierung, haben sie einen gewissen Wohlstand in das Land gebracht. Und jetzt ist die Geburtenrate auf einmal von 6 oder sowas Kindern pro Frau abgesunken, sodass dieses geradezu aberwitzige Bevölkerungswachstum in Bangladesch zurückgegangen ist. Und das sind Prozesse, die haben auch positive Outcomes. Ja, natürlich muss man die Ausbeutung von Kinderarbeit oder in diesen schrecklichen Fabriken, wo dann mal ein Feuer ausbricht und es gibt gar keine Rettung für niemanden, ja, das muss man eindämmen, und das läge auch in der Verantwortung der Industrie in den westlichen Ländern. Aber ohne diesen Austausch zwischen dem Westen und diesen Schwellenländern, würde ich mal sagen, ich denke, dann gibt es keinen Fortschritt. Dann hätte Bangladesch, dann wäre das immer noch ein Agrarland mit einem phänomenalen Bevölkerungswachstum. Und das wäre nicht gut.
Gut, das ist eine schöne Perspektive. Gut, dass Sie die reingebracht haben. Da sind Sie ein bisschen, ja, da sind Sie ein bisschen offener vielleicht als ich, der dann manchmal eine gewisse Polemik ausartet. Aber gut, dass Sie das reingebracht haben, auf jeden Fall. Der Umgang mit dem Klimawandel ist ja einerseits eben die Frage nicht nur der Vermeidung von weiteren Emissionen, sondern es geht ja auch um Fragen der Adaption.
Ja.
Also wir müssten ja eigentlich jetzt anfangen, um Hamburg und so weiter Deiche zu bauen, nicht wahr?
Ja, also wir hatten ja die Flutkatastrophe in Hamburg 1962. Da war also ein Teil der Stadt überflutet, da gab es eine Sturmflut, und daraufhin wurden ja dann massiv Deiche gebaut. Ja, da waren die Leute sehr überrascht worden, dass es sowas passieren könnte. Heute würde man sagen, das ist der Klimawandel, aber das war natürlich in einer Zeit, bevor jetzt diese massive Erwärmung so durchaus messbar geworden ist. Wir müssen sowieso an diesen Küsten, also weil in Deutschland ist es auch so, dass Norddeutschland als Folge der letzten Eiszeit langsam absinkt. Also diese ganze Erdschicht hier, wie nennt man das denn, die Scholle oder sowas, die sinkt ein bisschen ab, und dafür hebt sich Skandinavien. Also in Stockholm zum
Also diese
Beispiel gibt es.
Kontinentalplatten oder?
Ja, also es ist so, da war ja diese Eiszeit, da war ja zum Beispiel Skandinavien von 2 Kilometern oder so eisbedeckt. So, und dann ist das abgetaut, das ist ja ein Riesengewicht. Und jetzt steigt also Skandinavien einfach immer noch als Folge der Eiszeit um, ich weiß nicht, müssen mehr als 3 Millimeter pro Jahr sein ungefähr, sodass es in Stockholm, das sind diese Leute, die den Klimawandel grundsätzlich bezweifeln, die haben ja da so geschickt, dass also der Meeresspiegel in Stockholm wohl sinkt. Da gibt es irgend so ein Pegel. Ding, ja, und da messen die, dass der Meeresspiegel also munter am Sinken ist in Stockholm. Ja, das liegt aber daran, dass sich Stockholm hebt, und zwar weil eben dieser Eispanzer abgetaut ist. Und man muss sich das schon so vorstellen, dass diese Erdkrustendinger, also diese Kontinentalplatten, dass sie durchaus schwimmen auf dem Erdmantel, und dass, wenn man Last wegnimmt, dann tauchen sie ein bisschen auf, ne? Wenn man das Gewicht wegnimmt. Und im Gegensatz dazu scheint also Norddeutschland ein bisschen Pech zu haben, das senkt sich. Ja? Und wenn man sich diese nordfriesischen, ostfriesischen und westfriesischen Inseln anschaut, dann sieht das ja so aus, als wenn man die Inseln verbindet, als wäre das so eine Küstenlinie. Ne? Und das war auch mal die Küstenlinie. Das Meer ist über die letzten 2000 Jahre, ich glaube gerade mal so um 1500, 1600, in gigantischen Sturmfluten immer weiter eingedrungen ins Land. Und vorher war also Sylt oder sowas, war Küste. Ne? Und dahinter war alles Land. Und dann ist aber das Meer durch dieses Absinken der Kontinentalplatte in Nordfriesland Norddeutschland, ist das Meer vorgedrungen und diese Inseln sind übrig geblieben, weil die zufällig ein bisschen höher waren. Ja, das heißt, man muss da sowieso Deiche bauen. Und natürlich, wir haben den Meeresspiegelanstieg, der liegt eben bis 2100 durch die menschengemachte globale Erwärmung der Größenordnung zwischen ja, 0,7 und 1 Meter bis 2100. Und das wird passieren. Da müssen wir höhere Deiche bauen. Nur, also was ich sagen will, ist, wir mussten uns sowieso als Menschheit die ganze Zeit auf veränderte Bedingungen einrichten. Und der Meeresspiegelanstieg in der Größenordnung von 0,7 bis 1 Meter für die globalen Ozeane ist eine Sache, die auch die Bangladeschi, ist ja ein ganz flaches Land da, dass die das in den Griff kriegen. Das schaffen wir. Wenn dann noch mehr steigt, also man die Sache zu viel ist nicht gut, ja. Aber 0,5 bis 1 Meter kriegen auch die Holländer hin, ja, haben sie mir jedenfalls erzählt. Also das kriegen wir hin. Also danach sollte dann tunlichst mal Feierabend sein mit einem weiteren Meeresspiegelanstieg. Deswegen ja, dass wir also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht über 500 Parts per Million ansteigen lassen. Aber dass wir unseren Wohlstand, der uns ja auch befähigt, mit Technologie, mit großen Maschinen, mit großen Bauwerken wie eben Dämmen gegen den Klimawandel anzugehen, ja, dass wir den Wohlstand demontieren, halte ich für den total falschen Weg. Und nicht nur ich, sondern die ganze Welt da draußen. Es ist nur Deutschland, was so einen radikalen Weg verfolgt.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Die internationale Politik, die internationale Herangehensweise daran ist schon deutlich anders, eben insbesondere, weil man ja mittlerweile viele der Technologien auch durchaus weniger ja, problematisch aus einer CO2-Bilanz heraus bewerkstelligen kann. Es wird ja immer weiter geforscht, was kann man machen, um zum Beispiel den Stromverbrauch, den Verkehr, den Straßenverkehr emissionsärmer zu machen. Da gibt es ja Mittel und Wege. Sie haben diese 2 Grad erwähnt, auf die wir uns derzeit zubewegen. 2 Grad klingt aus europäischer Perspektive jetzt nicht so bedrohlich. Was bedeuten 2 Grad?
Ja, darüber habe ich so ein Video gemacht. Also, weil ich wollte mal wissen, wenn wir jetzt nichts machen, was passiert denn dann wirklich? Und da gibt es ja diese Ankündigungen von diversen Auswirkungen, also ein übermäßiger Anstieg des Meeresspiegels, der wird aber auch im schlimmsten Szenario vom IPCC, also das ist dieser Weltklimarat, das ist das 8,5-Szenario, wird nicht höher als 1 Meter sein. Also der wird jetzt also nicht dramatisch. Dann haben wir die Stürme. Da ist jetzt die Meinung, dass es ziemlich umstritten ist, ob die Stürme wirklich so zunehmen. Da war ja dieser Hurricane Katrina, ja, ist schon eine Weile her, wo man meinte, oh Gott, das kommt jetzt jedes Jahr. Und es gibt aber auch Leute, die meinen, dass diese großräumigen Stürme wie die Hurricanes, die sind ja riesengroß, ja, dass die an Antrieb verlieren, weil Wind entsteht durch Temperaturunterschiede, also nicht durch die absolute Temperatur, sondern durch Temperaturkontraste. Dadurch entsteht Wind. Und die Temperaturkontraste zwischen den hohen Breiten und dem Äquator, die nehmen ab, weil sich die hohen Breiten, insbesondere auf der Nordhalbkugel, viel stärker erwärmen, um 8 Grad, glaube ich, bisher. Und währenddessen der Äquator, der ist ja sowieso heiß, der wird nicht gravierend noch heißer. Ja? Das heißt, es könnte auch sein, das ist auch eine Prognose der NASA, dass sich die Hurricanes eher ein bisschen in der Intensität, also die Gesamtenergie pro Jahr, dass die eventuell ein bisschen abnimmt. Das ist also sehr umstritten. Und im Augenblick sieht es ja jetzt nicht so aus, als würden diese Hurricanes jetzt dramatisch viel schlimmer werden. Dann diese Trockenheit, wovor die meisten Menschen in Europa ja vielleicht Angst haben, da wissen wir aus der Erdvergangenheit, dass in warmen Phasen, sprich Dinosaurier, dass da die ganze Erde sehr feucht war, einfach weil viel mehr Wasser aus den Ozeanen verdampft. Und dann ist es eben eine sehr heikle Sache zwischen, also es wird auf jeden Fall mehr Niederschläge geben, aber dann gibt es natürlich den Gegeneffekt, das ist die Verdunstung durch die Sonneneinstrahlung. Das hat viel mit den Wolken zu tun. Also wenn die Wolken da sind, dann gibt es nicht so viel Verdunstung und mehr Regen. Und das ist sehr schwer vorherzusagen, was dann passiert. Aber eigentlich, was sicher ist, ist zwischen 10 und 15% oder 20% mehr Niederschläge bis 2100. Und das ist natürlich dann der Outcome, vor dem man also Angst haben muss oder sich darauf vorbereiten muss. Adaption hatten sie genannt, Anpassung. Das ist Starkregen. Also mit Starkregen-Events müssen wir mehr rechnen. Ja? Und die Schweizer hier, also ich lebe ja in der Schweiz, die haben jetzt schon Bauzonen verboten, also die zu dicht an solchen Gewässern sind, an Flüssen. Die haben ja auch die engen Flusstäler. Dass da also Platz ist für die Flüsse, wenn ein Starkregen-Event kommt, dass der Fluss nicht bloß 10 Meter Platz hat, dann quillt er natürlich über. Oder das ist hier bei uns im Dorf gibt es jetzt auch einen renaturierten Bach, wo es so ein Rückflutbecken gibt. Ja? Wenn also von oben, wir sind hier ein bisschen am Hang vom Bodensee, wenn von oben zu viel Wasser runterkommt, dann haben sie da erstmal so ein großes Becken, wo das Wasser so ein bisschen zwischengespeichert werden kann, damit nicht alles auf einmal runterschwappt und hier eine Bresche durch das Dorf reißt. Ja? Also das ist Adaption und die ist unbedingt nötig. Starkregen, ja, das ist ein Punkt. Ja, und so gibt es dann viele andere Sachen. Wir haben in der Schweiz das Problem mit dem Permafrost. Da sind die Leute jetzt befürchten, dass da immer mehr Berge so anfangen zu bröseln. Aber das Auftauen des Permafrostes, also oben in großer Höhe, ist ein ganz langsamer Prozess. Da muss man mal gucken, was wirklich diese Bergrutsche erzeugt und so weiter. Ja, also man kann das in den Griff bekommen. Man muss sich anpassen, weil wärmer wird es sowieso, selbst wenn Deutschland jetzt auf Null Emissionen reduziert. Vielleicht macht es das ja. Es wird aber nichts helfen, weil in Deutschland nur 100 der Weltbevölkerung lebt. Ja? Also wenn wir wirklich was ändern müssen, dann müssen wir Technologien entwickeln, die auch Länder wie Afrika, Südamerika, Indien oder natürlich auch China, aber in China ist eher andersrum, das wird der Tag kommen, da werden uns die Chinesen sagen, wie wir Klimaschutz am besten betreiben sollen.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Diesen Permafrost ist ja auch interessant. Das ist ja gerade zum Beispiel auch ein Thema in Russland, wo es auch diese Permafrostböden gibt, die derzeit
Ja.
auftauen. Und was man da ja feststellt, ist, dass das auch ganz viele Gase freisetzt in diesem Auftauprozess. Wie ist das in der Schweiz? Ist das da ähnlich? Also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Dieser Permafrostboden in Russland, das ist ja irgendwie eine Form von ehemaligem Sumpfgebiet auf eine
Ja,
Weise.
Sumpf, ja. Ja, nee, das ist was anderes. Also in der Schweiz, in den Bergen geht es darum, dass sie diese sehr hohen Berge bis 3000, 4000 Meter Höhe haben und die sind der Erosion natürlich ausgesetzt. Das heißt, sie haben Regen oder Niederschläge und dann haben sie Spalten im Gestein und wenn wir da so einen Wechsel haben, von im Winter friert es ein und im Sommer taut es auf. Und Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie außen im Garten eine Leitung haben, eine Wasserleitung aus Metall und Sie entwässern die im Winter nicht und es geht auf minus 10 Grad runter, dann platzt Ihnen die Leitung, weil Eis mehr Volumen braucht als das Wasser vorher. Ja? Und genau das passiert auch in den Bergen. Da wird also dann so ein Stein abgesprengt, sprich es gibt dann einen Steinschlag oder einen Bergrutsch. Ja? Also, aber das hat nichts mit den Gasen zu tun. Die Gase haben Sie im Sumpf. Und im Permafrost ist wo eine Menge Methan eingesperrt, ja, also auch jetzt im Augenblick bis zu einer ja, bestimmten Tiefe. Und das Methan entsteht aus der Zersetzung im Sumpf eben von organischen Materialien, also Faulgas kann man das auch nennen oder Sumpfgas. Ja. Und der Weltklimarat hat aber ausgerechnet, wie viel zusätzliche Methanbelastung wir haben durch das Aufbauen des Permafrostbodens. Und das ist gegenüber den großen anderen Quellen, sowohl anthropogene, also menschliche Quellen, als auch natürliche Quellen, aber bisher zu vernachlässigen, weil sich diese Permafrostgrenze, die schiebt sich ja nur ganz langsam nach Norden. Also das Auftauen meine ich jetzt. Ja. Da gibt es ja immer diese spektakulären Bilder, wo irgend so ein Haus abkippt, weil der Permafrost abgetaut ist. Aber in der globalen Bilanz ist dieses langsame Fortschreiten nach Norden des Auftauenden Permafrostes, das bringt so wenig Gas, das liegt in dem Beitrag nach den Berechnungen der Klimaforscher bei 1%. Das ist also kein Game Changer.
Dann ist das ja immerhin schon mal etwas beruhigend.
Jawohl.
Wenn Sie jetzt über diese Gefahren sprechen durch das Auftauen des Permafrost in der Schweiz, dass dann da eventuell ja, Rutschen entstehen und so weiter, dass also Teile der Berge dann irgendwie ins Tal hinabsinken, haben wir ja auch das Problem, zum Beispiel, das haben wir im Ahrtal gesehen, wo Leute relativ nah so an den Ufern wohnten,
Ja.
wird es dann eben auch. Migrationsbewegungen durch den Klimawandel wird es ja auch geben, aber wenn wir dann auch das Problem haben, dass sich generell die Fläche, auf der Menschen leben können, auch innerhalb von Ländern noch weiter verkleinert, wenn man sagt, ihr müsst euch jetzt ein bisschen von diesen unmittelbaren Ufergebieten zurückziehen, damit eure Häuser nicht unter Wasser stehen im Zweifelsfall?
Ui, also Sie meinen, dass unsere gesamte ja, bewohnbare Fläche auf der Erde, dass sie zurückgeht.
Dass man ein bisschen zusammenrückt
Ja,
praktisch.
also ich finde es einen interessanten Aspekt, dass die Schweiz unbewohnbar wird. Denn die Schweiz hatte zur Zeit, als ich studierte, 3 Millionen Einwohner und heute hat sie 8 Millionen Einwohner. Das ist also mehr als das Doppelte. Das kommt durch die starken Zuwanderungen der Schweiz. Die Schweiz ist halt super attraktiv.
Ja, das stimmt.
Also, dass sie jetzt unbewohnbar wird durch die Bergrutsche, glaube ich eher weniger. Eher fangen die Schweizer an, das alles zuzubetonieren, damit das ja nur ja nicht runterrutscht. Ja. Aber der Permafrost ist jetzt auch nicht so das gravierende Problem bei den Bergen. Die sind ja nur hauptsächlich aus Stein, ja, und so schnell zerfallen die ja nur auch wieder nicht.
Ich dachte aber eben
Aber
auch an Flüsse, die
Flüsse
dann
und sowas.
vielleicht.
Ja, nein, die Schweizer haben sich darauf eingerichtet, sie müssen eben die Bauvorschriften ändern. Sie können nicht zu dicht. Das ist natürlich, ich meine, was ist denn hier am Bodensee zum Beispiel? Was dürfen Sie dreimal raten, wo die teuersten Grundstücke sind? Ja, das ist natürlich am Ufer. Ja, am Ufer haben Sie aber vielleicht mal Hochwasser, ne? Also da müssen Sie eben aufpassen, ob Sie jetzt wirklich eine Luxusvilla dahin bauen wollen. Dann auf jeden Fall mal eine, die wasserdicht ist, ja, weil es könnte sein, dass es mal Hochwasser gibt in der Zukunft. Man muss sich darauf einrichten. Und natürlich, also es könnte sein, dass in bestimmten Ländern die Fläche ein bisschen abnimmt. Aber wir haben auf jeden Fall ja riesige, praktisch unbewohnte Flächen im Norden von Nordamerika, also Kanada. Also ungefähr 90% oder irgend so eine fantastische Zahl von Kanadiern wohnt unmittelbar an der US-amerikanischen Grenze. Und zwar nicht deswegen, weil die Amerikaner so gerne mögen und deswegen nicht zu weit weg wohnen wollen von Chicago oder
Ja, sondern weil
sowas.
da oben kalt ist.
Ja, da oben ist einfach verdammt kalt, da kann man gar nicht
Ja,
leben. Ja.
das
Und
ist.
das wird jetzt wärmer.
Kanada ist ja eh ein, das ist ja ein wahnwitziges Land, ist, glaube ich, flächenmäßig das zweitgrößte Land der Welt und hat
Ja.
aber, ich glaube, 30, 35 Millionen Einwohner nur. Also
Ja.
das ist ganz, 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 ganz verrückt. Und ja, alle wohnen so praktisch in der südlichen Hälfte des Landes.
Ja,
Das,
ja, ja,
und
ja.
auch da ist kalt, auch da ist jetzt im Winter
Oh.
teilweise minus
Ja,
40
in
Grad.
Ottawa. Ein Freund von mir lebt in Ottawa und im Winter, also, oder wo war ich denn mal? Ich war mal in Montreal im Januar, als ich da eine Weile in den USA lebte, haben wir einen Ausflug gemacht, wahnwitzig mit dem Auto. Dann fährt man da 8 Stunden, wir waren irgendwo in der Nähe von New York wohnhaft und bin nach Montreal gefahren. Ich glaube, es war Montreal. Und dann sind wir da angekommen, im Auto merken sie ja nichts, ne? Und ich habe die Tür aufgemacht, aber wir sind nachts angekommen. Genau, es war 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens, ich habe die Tür aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Ich dachte, da stimmt jetzt irgendwas nicht, weil das war minus 30 Grad. Ja, das hält man nicht aus. Ja, und dann habe ich also einigermaßen verzweifelt die Tür vom Hotel. Also wir standen mit dem Auto auf dem Parkplatz an der Straße, konnten so in 20 Meter Entfernung die Tür vom Hotel sehen. Und ich dachte mir, wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, das war einfach viel zu kalt.
Ja, es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich habe auch einen Winter in Kanada mal verbracht und so ein bisschen auch urbaneres Milieu in der Region Ontario. So, da waren es so minus 25 teilweise. Aber dadurch, dass das so eine trockene Kälte war und man sich ja darauf vorbereiten konnte, wenn man sich gut genug eingepackt hat, ging das. Also so
Ja,
eine so
ja.
feuchtkalt wäre schlimmer gewesen. Sie sind viel rumgereist, das hören wir schon so ein bisschen raus. Sie haben für Ihre, also eben sowohl als Privatmensch, aber auch als Wissenschaftler, viele Länder erkundet. Stellen Sie Unterschiede fest in der Herangehensweise, zum Beispiel generell an wissenschaftliche Denkweise? Also wie
Oh.
wird international anders geforscht als in Europa beispielsweise?
Also, also ich hatte ja 2 Doktoranden in der ganzen Zeit aus China, also Chinesen. Also das Besondere war, dass sie natürlich ungefähr sofort nicht unbedingt Deutsch, aber doch Englisch konnten, sodass sie also sich ohne Probleme in die Arbeitsgruppe integriert haben. Aber ein gravierender Unterschied war eben, dass sie eher das gemacht haben, was man sagt. Aber fand ich eigentlich erstmal gut als Chef, ne? Da gab es also keine Widerworte, aber dann wurde es ein bisschen nervig, weil eben, wenn jetzt ein Problem entstand, also da geht ja, wir haben ja neue Maschinen entwickelt, also Experimentalphysiker, müssen sich vorstellen, es ist ein Labor und ein Experimentalphysiker, der jetzt meinetwegen eine neue Methode zur Untersuchung von Nanopartikeln entwickelt, wir haben dann einen Haufen Laser, wir haben Vakuummaschinen, wir haben Teilchenstrahlquellen und sowas alles. Es ist also eine Riesenapparatur, die kostet auch gerne mal 1, 2 Millionen, die da so rumsteht, aber wir haben die selber zusammengebaut, also nicht die Laser, die kaufen wir fertig, aber die Komponenten. Ja, und dann haben wir so eine Idee, was man für ein schönes Experiment machen könnte und versuchen das. Ja, und da war es eben so, dass die Doktoranden aus den westlichen Ländern, also natürlich hatte ich eine ganze Menge hier aus Baden-Württemberg, weil wir eine Uni in Konstanz, ja, in Baden-Württemberg sind, aber das gilt jetzt schon auch für Menschen aus der westlichen Welt, dass die eher selber Ideen hatten, wie sie ein Problem lösen können. Währenddessen meine beiden Chinesen, diese eher dann zu mir gegangen sind, haben sich im Büro aufgebaut. Ich saß da so arglos an meinem Schreibtisch und der Mitarbeiter meinte, es geht nicht. Ja, dann mach irgendwas. Ja, es geht aber nicht. Ja, und dann musste ich dahin, ja, und es irgendwie hinkriegen, ja. Also die Kreativität, es geht um Kreativität und das kritische Denken, ja. Also dieser Denkprozess, es geht nicht. Was mache ich denn jetzt, ja? Da frage ich die Obrigkeit. Ja. Das ist natürlich eine Methode, aber das macht natürlich nicht der Wissenschaftler, weil wenn ein Wissenschaftler was Neues entwickelt, da gibt es keine Obrigkeit, die ich fragen kann. Also ich bin der Experte. Weiter geht's nicht. Ne? Wenn ich es nicht weiß, dann weiß es niemand, ja. Und das ist bei den Leuten, bei meinen deutschen Mitarbeitern, dann, ich hatte ja, oder hatte auch noch ein paar Leute aus anderen Ländern. Die waren in der Lage, also einer zum Beispiel, der hat eine Riesenmaschine, wir wissen heute das Gewicht, weil ich musste die demontieren, alle Komponenten zusammen wogen 6 Tonnen, das weiß ich noch. Ein Riesenbrummer, 20 Meter lang, ja, also eine Riesenmaschine auch für Nanopartikeluntersuchungen. Die hat er selber gebaut, ne, von vorne bis hinten. Und da die Probleme auch alle gelöst. Sie funktionierte dann, ja, musste ich ganz wenig machen. Also die Selbstständigkeit und die Kreativität, was Neues zu erfinden, war der große Unterschied. Und das invertierte. Wir haben heute die Situation, dass ich denke, dass die Chinesen und vor allen Dingen eben die Leute aus Südkorea, weil mit denen habe ich viel zusammengearbeitet, dass die möglicherweise inzwischen die Europäer, was die Kreativität, Innovationskraft und den Ideenreichtum angeht, in den Schatten stellen. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil dann entwickeln wir uns hier langsam zu einem Schwellenland zurück.
Ja, das ist richtig. Ich habe Sie das auch gefragt, weil man ja, Deutschland ist ja auch ein Land, das Sätze hervorgebracht hat wie Follow the Science. Ist das so einfach oder kann man der Wissenschaft vielleicht auch gar nicht einfach mal so folgen?
Was soll denn folgen? Also der Begriff folgen ist ja ein Widerspruch, weil man folgt als Wissenschaftler nicht. Wenn Sie folgen, dann sind Sie Anhänger einer Sekte oder einer politischen Partei oder einer Religion. Ja, ich folge, was weiß ich, hier der Bundesregierung oder ich folge irgendeinem Podcaster. Ich glaube alles, was der sagt, ne, das ist Following. Ja. Als Follower sind sie sowas wie ein Haustier, ja, wie der Hundebesitzer. Also der Hund folgt, ja, sieht man ja immer, hier bringen die ihre Hunde zum Spazieren, die laufen also hinter dem Herrchen hinterher. Ne. Also wenn sie folgen, dann sind sie a priori kein Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerin. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Der Wissenschaftler oder der selbstständig denkende Mensch ist jemand, der sieht seine Umgebung und denkt sich, ja, das ist jetzt aber Quatsch, da glaube ich keinen Ton von. Das kritische Denken, das Prinzip des Folgens widerspricht der Wissenschaft, also dem Wissenschaftler.
Der Satz kam ja zu Corona-Zeiten viel auf, um zum Beispiel Maßnahmen zu rechtfertigen, die entschieden wurden, wo es dann hieß so, ja, aber wir haben hier diese wissenschaftlichen Quellen, die Folgendes besagen, was dann immer nicht gesagt wurde, dass es auch durchaus Forscher gab, die da
Ja,
etwas anderer
genau.
Ansicht waren. Und sowieso ist das ja so, dass in der, ich nenne es jetzt mal in der wissenschaftlichen Community, dieser Austausch ja auch total kultiviert wird, ne? Also das ist ja, da haben Leute ja förmlich Spaß dran, sich gegenseitig auch so ein bisschen in die Daten zu gucken, nicht wahr?
Also ich denke, dass die Naturwissenschaft selber hat verschiedene Theorien, verschiedene Lehrgebäude, die sich durchaus auch gegenseitig behaken und sagen, ja, ich habe jetzt eine ganz andere Meinung zur Interpretation dieses Effekts oder jenes Effekts. Und dann diskutiert man auf den großen Konferenzen und ein Charakteristikum ist der Respekt. Ne? Man weiß, der andere Forscher, der hat vielleicht eine ganz andere Theorie, ja, aber das ist ja einer wie ich selber, ne? Der versucht, der Wahrheit auf die Spur zu kommen und jetzt diskutieren wir mal in Ruhe, ja. Währenddessen bei Follow the Science, da ist es ja so, wenn Sie jetzt diesen Leuten, die meine Wissenschaft, ich sage jetzt mal meine Wissenschaft, also das, was mein Lebensinhalt ist, mein Lebensblut, ja, das ist das kritische Denken, das ist das kritische Hinterfragen, das ist der Skeptizismus und das kreative Denken, ja. Wenn die Wissenschaft, diese Pseudowissenschaft, die sie als Dogmen nehmen, das sind ja dann Dogmen, ja, das darf ja nicht in Zweifel gezogen werden. Wenn sie dann beanspruchen, sie, das sind dann diese sie, die das beanspruchen, sind keine Wissenschaftler, das sind Machtmenschen. Diese Machtmenschen sagen, ich habe jetzt die Wissenschaft, also das, was wir wirklichen Wissenschaftler produziert haben, ja, was aber sehr vielschichtig ist, dann nehmen die einen Aspekt raus und sagen, das ist jetzt alles und daraus folge ich, dass ihr jetzt 3 Jahre zu Hause eingesperrt werdet, weil das hab ich der Wissenschaft jetzt. Stimmt aber gar nicht, die Wissenschaftler sind ja durchaus unterschiedlicher Meinung, sondern hier wird die Wissenschaft, passiert beim Klima genauso, aber natürlich, die Pandemie ist ein gutes Beispiel auch, die Wissenschaft wird als Werkzeug missbraucht, um Machtanspruch zu rechtfertigen. Und das ist ein Missbrauch der Wissenschaft.
Absolut, absolut. Das ist auch etwas, was ich immer beobachtet habe. Und ich finde es schön, dass Sie da gerade das auch so darstellen, dass Sie sagen, so, das ist meine Wissenschaft, das ist
Ja,
mein
also
Lebensinhalt.
natürlich nicht meine, die gehört allen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, aber das war diese ganze Sozialisierung. Ja, und wenn ich jetzt angepöbelt werde, weil ich jetzt diesen krassen Klimaübertreibungen, die in Zweifel ziehe, ja, da wird man ja unter der Gürtellinie angegriffen. Das macht man in der Wissenschaft nicht. Da sagt man, oh, du hast eine andere Auffassung, da müssen wir mal in Ruhe drüber reden, ja. Aber man wird doch nicht als irgendwas ganz Böses dann diskreditiert. Das ist das, was man in Sekten macht, also in solchen Ideologien, aber doch nicht in der Naturwissenschaft.
Warum sind denn gerade hier in Europa und eben insbesondere auch im deutschsprachigen Raum, warum sind denn die Leute da so anfällig für diese Form von alles wird ganz schlimm und wir werden alle sterben und wir kleben uns auf die Straße?
Das weiß ich auch nicht. Also es ist jedenfalls in anderen Ländern anders. Die haben viel relaxteren Ansatz. Also ja, wir waren jetzt im Frühling oder im Januar waren wir in Thailand. Und ich habe dann auch mal da also durchaus Manager und auch Forscher getroffen. Und dann habe ich mal einen gefragt, hör mal, macht ihr euch da in Thailand, ist ja sehr warm in Thailand, auch im Winter, ne? Macht ihr euch da eigentlich keine Gedanken über die Erwärmung um mehr als 2 Grad? Und der Kollege guckte mich dann ziemlich entgeistert an und meinte, ja, ihm wäre ja aufgefallen, dass sie da in Deutschland oder in Europa da so ziemlich besorgt sind wegen 2 Grad Erwärmung. Aber ihm wäre auch aufgefallen, dass im Winter immer jede Menge Deutsche in Thailand sind, weil es in ihrem Land zu kalt ist, ja. Und es wäre ja so, in Thailand ist es 18 Grad wärmer, also im Jahresmittel, ne? Also die Differenz zwischen Deutschland und Thailand, je nach ein bisschen von Stadt abhängig, ist irgendwelche 15 oder 18 Grad, also nicht bloß 2 Grad, ja. Und da könnte er jetzt diese Aufregung der Deutschen um diese 2 Grad irgendwie nicht so richtig nachvollziehen und grinste mich dann an und meinte, sie hätten noch ein paar andere Probleme zu lösen, bevor sie sich dann der Erwärmung um weitere 2 Grad zuwenden, ja. Also die haben natürlich bittere Armut, ja, in einigen Straßen. Da in Bangkok, da rennen die Ratten noch rum und die Leute liegen auf der Straße, obwohl es viel besser geworden ist, ja. Die müssen erstmal den Menschen ein Leben in Würde, wie eben in einem modernen westlichen Land es ja Standard ist, hoffentlich, zu billigen. Und dann können wir dann mal anfangen, uns dann auch noch über das Klima Gedanken zu machen. Aber die haben eine ganz andere Einstellung dazu.
Das Wort Würde in diesem Kontext ist schön, weil es ja auch stimmt. Das ist total. Dieses Energieproblem, in das wir da früher oder später geraten, wenn wir eben sagen, so diesen Lebensstil, den wir pflegen, den wollen wir nicht nur für uns behalten, sondern den hat jeder Mensch verdient.
Ja.
Wie lösen wir dieses Energieproblem? Weil auch Kohle ist ja irgendwann alle beispielsweise.
Ach ja, aber bis die Kohle alle ist, da
Ja, das dauert noch, aber man darf ja ein bisschen,
dauert
da
noch
haben
ein
wir.
bisschen.
Ja. Aber über kurz oder lang, wir wollen ja nicht nur über die nächsten paar hundert Jahre hinausdenken, sondern wir wollen ja, wenn es gut läuft, uns über die Jahrtausende hinweg ein gutes Leben auf dieser Erde erhalten.
Ja, also ich habe inzwischen so ein bisschen die Vorstellung, das ist wie so ein Computerspiel. Ja, im Computerspiel müssen Sie auf jeder Ebene, also ein Spiel hat ja so Ebenen, ne? Da gibt es die Anfängerebene, dann die Ebene 1, 2, ja, je nach Spiel. Ne? Da müssen Sie auf jeder Ebene müssen Sie die Probleme lösen und wenn Sie es gebacken kriegen, dann kommen Sie auf die nächste Ebene. Ne? Und ich fürchte, im Denken in Deutschland hat man die Idee, die nächste Ebene zu erreichen, einfach aufgegeben. Ne? Wenn ich da diese Fahrradfahrer mit ihren Lastenfahrrädern rumfahre, also ich will jetzt den Lastenfahrradfahrern nicht zu nahe treten, ja. Aber wenn man wirklich der Meinung ist, dass das die Zukunft der Menschheit ist, das ist eine Ebene runtergeschaltet. Ne? Also da sind sie wieder auf der Ebene der Pferdefuhrwerke oder eigentlich noch tiefer, weil sie noch nicht mal Tiere haben, die ihnen die Arbeit abnehmen, sondern die Arbeit wieder selber machen. Ja? Da sind sie also noch vor der Domestizierung der Haustiere, ja, wenn sie mit dem Lastenfahrrad rumfahren, wenn sie den Batterieantrieb haben, ist schon ein bisschen besser, ja. Aber dass man.
Das ist natürlich eine schöne Pointe, aber ich kann dir das ja so ein bisschen aus meiner Perspektive. Ich fahre auch zwischendurch, weil stehen hier in Berlin so Lastenräder rum, die man sich mal so mitnehmen kann. Ich mache das deshalb, weil ich das viel praktischer finde, als erst einen Führerschein zu machen und mir ein Auto zu kaufen.
Ja, natürlich. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich gehe ja auch in Bergen wandern und denke nicht, dass das die Zukunft der Menschheit ist,
Ja,
dass wir jetzt alle zu Fuß gehen,
da denken
sondern
Sie
weil
ja
es
auch nicht,
einfach
warum laufe ich
Spaß
die
macht.
Strecke, wenn
Ja.
ich, genau. Sagen Sie auch nicht, warum laufe ich
Aber
die Strecke, wenn ich sie mit dem Auto fahren
ja.
könnte, ja.
Aber ich denke, es ist einfach eine sehr gefährliche Sache, wenn man in einem Wettkampf der Kulturen oder der Länder, wenn man da sich aus dem Wettbewerb ausklingt und sich weigert, die nächste Ebene zu erreichen, weil dann kommen sie einfach hoffnungslos ins Hintertreffen. Und das passiert jetzt gerade Europa. Europa ist jetzt bei den großen Konflikten, wir haben es jetzt gerade im Iran gesehen, ja, das war ja geradezu. Also schon, also geradezu herzergreifend, ja, die Talkshows in Deutschland, wenn es um Urananreicherung geht, also genau das, was der Iran macht, auf über 60%, um da eine Atombombe zu bekommen. Was für eine Unkenntnis. Also, sie sitzen da ja wie Kinder, ja, diese Politiker und Journalisten. Also, ich glaube, einen hatten sie dann ausgegraben, der wusste wenigstens mal, was Urananreicherung überhaupt ist, ja, oder worum es da geht. Ja. Aber diese gravierende Unkenntnis von Naturwissenschaft und Technik und auch moderner Kernenergie, ja, in Deutschland, in diesen Talkshows, das war so, also ja, Kinder, das sind Kinder im Niveau vielleicht Zehnjährige. Ja. Wir haben so Enkelkinder, der muss dann erklären, was Urananreicherung ist. Und wenn Sie in so einem Land leben, da haben Sie verloren, Sie sind Bystander, so nennt man das in der Biologie. Wenn jetzt Tiere in einer Herde meinetwegen eine Auseinandersetzung haben, dann gibt es immer Zuschauer, die gucken zu, können aber nichts machen, weil sie viel zu schwach sind. Ja. Und das ist schon längst jetzt passiert mit Europa. Und gut, ich bin natürlich gut befreundet mit ziemlich vielen Amerikanern, war ich auch lange eben an der Johns Hopkins in Baltimore, war ich 4 Jahre lang in meiner aktiven Zeit Research Professor und habe immer noch 2 Labors da, die jetzt aber mein Freund da betreibt. Und die Administration verachtet Europa wegen der Schwäche. Wegen der Schwäche. Und ich muss sagen, so ganz Unrecht haben sie nicht. Es ist auch eine mentale Schwäche. Man weigert sich, den nächsten Level auch nur mental anzugehen, zu sagen, was machen wir denn jetzt mit der Energieversorgung und natürlich auch militärisch, ja. Also sie können auch nicht mit Batteriepanzern rumfahren, ja. Die müssen sie dann 10 Stunden laden und das ist so irre.
Über Nacht erstmal an so eine Steckdose, ja.
Genau, ja. Ja, und da müssen wir den nächsten Level erreichen. Und es gibt schon noch ein paar, also die Chinesen und auch viele andere, auch die Amerikaner arbeiten eben zunächst mal an der Weiterentwicklung der Kernenergie, Thoriumreaktoren, Flüssigsalzreaktoren. Und da ist Deutschland hoffnungslos abgehängt. Aber es ist natürlich auch abgehängt bei KI und anderen Dingen.
Ja, die Kernenergie, haben Sie ja selber gesagt, könnte viele dieser Probleme zumindest über einen gewissen Zeitraum durchaus lösen, bis dann vielleicht die Fusion auch auf einem Level ist, wo man die großflächig einsetzen könnte. Aber bei der Atomenergie ist es ja so, da haben wir ja das Problem, dadurch, dass wir da ja raus sind, würde uns das erstmal wahnsinnig viel Geld kosten, wieder reinzukommen. Und wir haben dieses Dogma, mit dem das verbunden ist. Also auch da haben die Deutschen wieder Angst. Die Deutschen sind ja gut darin, Angst zu haben.
Ja,
Wie
wie
kriegen wir
Kinder
das
eben. Kinder
raus?
haben auch immer ganz viel Angst. Zum Beispiel geht hier meine Enkelin geht nicht alleine in den Keller. Ist natürlich nicht gerade eine Intelligenzleistung.
Ja, gut, aber irgendwann muss ja eine Pubertät auch mal einsetzen, in der man diese Angst dann überwindet.
Ja, aber muss mal hoffen, ne?
Was können wir tun? Erstens, um ja praktisch in dieser Rückkehr zur Atomenergie, die Sie für notwendig halten, einigermaßen gut davonzukommen und dann eben die Leute auch davon zu überzeugen, so liebe Freunde, wir werden jetzt hier keine Fukushima-Situation haben, einfach weil wir hier auch von Plattentektonik beispielsweise nicht so betroffen sind. Also wie kann man die Leute da beruhigen?
Also ich habe eigentlich jetzt kein Interesse daran, Leute zu beruhigen. Ich denke, wir haben das Problem, dass das Bildungssystem in Deutschland auf einem katastrophal niedrigen Stand ist. Wir hatten letztens diesen Lanz geguckt, das ist so eine Talkshow, die spät abends kommt, ja.
Ja.
Und der hatte mal eben die Situation an den Schulen besprochen. Das war vor 2 oder 3 Tagen oder 4 Tagen. Ich habe da eine Weile dabei gesessen. Meine Frau ist Lehrerin gewesen, deswegen hat die sich das da angetan. Und die hatten dann eben wirklich 2 Lehrerinnen aus der Grundschule, wahrscheinlich aus Berlin oder so, und die meinten, dass also auch nach Abschluss der 4. Klasse viele Kinder nicht lesen und auch nicht rechnen können. Ja. Und dass sie dann natürlich einen Haufen Angst haben, weil sie so ungebildet sind und auch sehr anfällig sind gegenüber Einflüsterungen von Leuten, die von der Angst leben. Es gibt in Deutschland, gerade beim Klima, aber auch bei der Kernenergie oder bei allen möglichen, ja, haben viele Menschen erkannt, dass sie mit Angst eben Geld verdienen können. Ja? Die kriegen also mit Panikmeldungen, Weltuntergangsprognosen, da gibt es ja ganz viele. Ne? Da gibt es ja auch diese Hollywood-Filme, The Day After Tomorrow oder sowas, ne? Oder Außerirdische greifen uns an. Die können also den Deutschen, so wie Kindern eben, wegen der mangelnden Bildung, glaube ich, können sie mit allen möglichen Dingen Angst einjagen. Ja? Und dann, ja, da kann man nichts machen. Ja? Also sie können einfach nichts machen. Wenn sie ungebildete Menschen haben, die eben unbedingt da solchen Einflüsterungen, oh, da ist die Riesenpanik, da ist die Riesenpanik, da können sie nichts machen. Und dann natürlich gibt es Unfälle mit Großtechnologien. Ja? Mir kommt es immer so vor, als wenn die Titanic untergegangen ist, dann wollen wir jetzt nie wieder ein Schiff bauen. Ja, so, also natürlich gehen Schiffe immer mal unter. Ja? Ist die Lösung, dass wir keine Schiffe mehr haben? Ja? Also die meisten Unfälle passieren übrigens zu Hause, ja,
Ja.
an Todesfällen, ja, die fallen von der Leiter. Ja, dann können wir jetzt nicht mehr zu Hause sein, weil es zu gefährlich ist. Da wird es ja absurd. Also wenn man mit super ängstlichen Leuten zu tun hat, die noch dazu also große Schwierigkeiten haben, einfache mathematische Zusammenhänge, logische Zusammenhänge oder gar naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu verstehen. Die sind eben übrigens in Haiti auch so, also in Haiti ist es wohl ganz schlimm mit der mangelnden Bildung. Die glauben ja an Voodoo-Zauber. Da können sie nichts machen, da bin ich falsch. Ja? Ich kann nur mit vernünftigen Leuten reden. Ja? Und dann muss man eben sagen, okay, hat keinen Zweck, ne? Wir geben das Land auf, weil die sind einfach verblödet, die Leute. Also ich übertreibe ein bisschen, ja.
Ja.
Aber so kommt es mir vor, weil immer kommt, ja, oh, wir können das nicht machen, zu gefährlich. Oh nee, das wollen wir auch nicht. Ja, da kommt raus, ja, im schlimmsten Fall können sie noch nicht mal mehr zu Hause bleiben, weil das nämlich viel zu gefährlich ist, von der Unfallstatistik
Ja,
her.
man hat auch das Gefühl, die Leute haben ganz oft so eine Unfähigkeit, sich überhaupt gewisse Dinge nur als hypothetische Frage mal zu stellen. Also die sind auch gedanklich gar nicht bereit, sich mal so spielerisch vorzustellen, wie das wäre, wenn man mal einfach Folgendes ausprobieren würde. Sie machen es ja trotzdem, Sie schmeißen sich ja trotzdem noch in den Ring, treten Sie öffentlich auf, Sie halten Vorträge. Also Sie haben ja offenbar ein Bedürfnis, dem irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken. Sie könnten ja auch sagen, Freunde, ich bin emeritiert, mir ist wurscht, macht mal.
Also es war Zeit meines Lebens, insbesondere eben in den 25 Jahren an der Uni Konstanz, so meine Aufgabe, den Leuten kritisches Denken beizubringen und natürlich auch Physik. Und ich habe das Bemühen gehabt, also Menschen auszubilden, die dann Spitzenjobs in der Industrie übernehmen. Ja. Und hatte gedacht, aha, im Sinne der Aufklärung versuche ich also junge Menschen auszubilden, ihnen die Angst auszutreiben, dadurch, dass sie was verstehen, sie verstehen was, ja, und können dann Leitungspositionen in einer modernen Hochleistungsgesellschaft übernehmen. Ne? Und jetzt, nachdem ich ein bisschen aus der Uni ausgeschieden bin und eben zufällig, mehr oder weniger zufällig in diese Diskussion über Klima und Energie reingedriftet bin, weil ich bin da sozusagen reingezogen worden, ja, ich dachte, das darf doch gar nicht wahr sein, die wissen noch nicht mal, warum es auf dem Berg kalt ist, verbreiten aber die helle Panik. Ja. Habe jetzt ein bisschen das Gefühl, dass diese Intention meines Lebens, Vernunft in Deutschland zu verbreiten, die ist gescheitert. Die ist irgendwie gescheitert. Ja. Und jetzt habe ich meinen YouTube-Kanal mit irgendwelchen 100.000 Followern oder wie die Abonnenten. Und für die mache ich das, ja, weil die Leute, die glauben mir schon, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen versuche, da die Wahrheit rauszubringen, ja, eben genau weil ich emeritiert bin, eben genau weil ich jetzt nicht für irgendeine NGO oder sowas unterwegs bin und auch nicht vom Ausland bezahlt werde, um jetzt hier die chemische Industrie zu demontieren oder sonst was, ja, kann man sich alles vorstellen, sondern ich versuche, was zu verstehen und das zu vermitteln. Ich kann, glaube ich, auch Dinge erklären. Ja, ich kann auch erklären, warum es auch mehr kalt ist. Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Und für diese Leute mache ich das und das macht mir Spaß. Ja, also ich habe das Gefühl, noch am Leben zu sein und vielleicht noch ein bisschen von meinem Lebenswerk zu retten. Ja, in dieser Düsternis, die sich in Deutschland ausbreitet. So kommt es mir vor. Also ich übertreibe ein bisschen.
Ja, aber das ist ja gut. Wir dürfen ja auch ein bisschen polemisch sein. Das
Okay.
ist ja durchaus erlaubt und hat ja auch macht erstens Spaß und zweitens ja auch eine gewisse Sinnhaftigkeit. Wann haben Sie denn dieses kritische Denken bei sich selbst entdeckt? Also was war so der erste Moment, wo Sie gemerkt haben, so, oh, da fällt ein Groschen?
Wie?
Na, wann haben Sie Ihre Begeisterung für das wissenschaftliche Arbeiten? Das geht ja, man ist irgendwie als Kind neugierig unterwegs und behält diese Neugier aber bei.
Also, das ist ja schon immer, oh, keine Ahnung. Also, ich habe im Gymnasium, in der 10. Klasse oder noch früher, habe ich angefangen, Radios zu basteln. Also, mich hatte Elektronik sehr interessiert. Und da kauft man sich Bauteile, also Kondensatoren, Transistoren und sowas alles, ja, und habe das zusammengelötet und dann hatte ich so Kopfhörer und dann habe ich auf einmal mit so einem selbstgebauten Teil einen Radiosender empfangen, konnte Musik hören, ja. Das funktioniert aber nur, wenn Sie mit 10.000 Try and Errors dann das richtig zusammengelötet haben, ja. Und ein paar Mal explodiert mal auch alles, ja, also brennt durch und qualmt und sonst was, ja. Und dann habe ich eben E-Technik angefangen zu studieren. Also, weil ich dachte, oh gut, Radio bauen ist schön. Und dann wollte ich aber wissen, wie ein Transistor funktioniert. Ja? Und dann habe ich gemerkt, das lerne ich ja gar nicht in der Elektrotechnik. Da lerne ich nur, wie ich Transistoren zu komplexen Schaltkreisen zusammenbaue. Aber wie ein Transistor wirklich funktioniert, sagte mir damals der Studienberater da in der TU Dortmund. Der meinte, ja, das ist Quantenphysik. Das lernen Sie bei uns nicht. Ja, Moment mal, ich will Elektrotechnik studieren, um zu verstehen, wie ein Transistor funktioniert. Und Sie sagen mir, ich verstehe das hier. Nein, Sie werden die Kennlinienfelder, werden Sie lernen und auch, wie man den zusammenschaltet, eben zum Radio. Aber was da drin vorgeht, wissen Sie, das ist ganz schwierige Physik, das können wir Ihnen hier nicht erklären. Also so ungefähr hat das mehr. Und dann bin ich eben zur Physik gewechselt, weil ich dachte, ich will es eben verstehen, ich will der Natur auf die Spur kommen. Also wo das angefangen hat, keine Ahnung. Ich wollte halt immer was verstehen.
Das ist schön. Ich muss auch gerade daran denken, ich erinnere mich daran, wie ich Physik in der Schule hatte. Und Physik war für mich deshalb immer in der Schule meine Lieblingsnaturwissenschaft, weil man sofort gesehen hat, wenn man es richtig gemacht hat, dass es funktioniert. Also wenn man sich in Mathematik irgendwie in einer Gleichung da ergangen hat und irgendwie Variablen rausgefunden hat, hattest du im Zweifelsfall unterschiedliche Ergebnisse, die irgendwie alle funktioniert haben. Aber bei der Physik am Ende war der Stromkreis geschlossen oder war es halt nicht.
Genau,
Das
ja, entweder es geht oder nicht.
Klappte dann, da kam auf der einen Seite Strom raus und auf der anderen Seite wieder an, oder halt eben nicht, dann hast du es falsch gemacht. Also ganz, ganz logische, praktische Richtlinien. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls Spaß gemacht hat es mir, mit Ihnen zu sprechen. Wir haben einen großen Rundumschlag ein bisschen gehabt. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, die stelle ich immer. Und es ist auch etwas, was wieder so ein bisschen angeklungen ist in unseren Gesprächen heute. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Ach so, ja, so heißt ja Ihr Kanal, ne?
Genau.
Ja, die gute Gesellschaft. Was wir unbedingt machen müssen in Deutschland ist von mein Freund hier, der ist so Sozialpsychologe, also der beschäftigt sich mit dem psychologischen Zustand von ganzen Gesellschaften, der spricht von Tribalisierung. Dass wir, Tribe ist der englische Ausdruck für Stamm, also wir zerfallen in eine Stammesgesellschaft von einzelnen Gruppen, die sich gegenseitig angiften. Weil sie meinen, dass die andere Gruppe irgendwelche komischen Grundsätze hat oder dieses oder jenes nicht hat. Und das ist in Deutschland so, diese Tribalisierung. Also ich spreche jetzt auch von den Brandmauern, um da mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen. Aber es ist auch diese Polarisierung zwischen den Klimaskeptikern oder Klimaleugnern und den Klima Aktivisten, Begeisterten, ja, die sich auch gegenseitig, übrigens auch die andere Seite, also auch die Klimaleugner, die sind ja auch böse, ja, die sind böse auf, also die giften sich alle gegenseitig an und dabei geht es ja nur um Physik, ja, was haben die denn da bloß, ja? Und wir müssen davon wegkommen, weil eine moderne demokratische Gesellschaft sollte geprägt sein von Respekt und Verständnis, Empathie. Ja, man kann auch mit einem AfD-Menschen reden und versuchen, ja, hör mal, was hast du denn? Bist du jetzt auf einmal für die Nazis? Dann kommt, nein, ich bin natürlich kein Nazi, also vermute ich mal, ja, keine Ahnung. Ja, und dann frage ich, ja, was hast du denn? Ja, wir wollten in der Pandemie nicht eingesperrt sein. Ja, darüber kann man ja mal in Ruhe reden. Ja? Denn dass man mit den Leuten redet und nicht die Polarisierung durch eben die Behauptung von Brandmauern oder jetzt will die SPD auch noch ein Parteiverbot durchsetzen. Also ich habe es jetzt wirklich nicht mit der FDP. Ich bin tatsächlich, mit der AfD. Ich bin tatsächlich in einer politischen Partei und zwar in der Schweiz im Freisinn. Das sind die Liberalen, die meinen, man soll kritisch denken und eigenständige Verantwortung zeigen. Finde ich gut, ja. Also ich habe es wirklich nicht mit der AfD. Aber diese Ausgrenzung ist in allen möglichen Bereichen. Ja, da gibt es dann die Veganer, die sind jetzt wieder gegen die Leute, die ein Steak essen. Oder ja, die können ja wegen jedem Mist irgendwie in den Krieg ziehen. Oder man geht zu McDonald's, mache ich übrigens ganz gerne auf der Autobahn, ja, weil sie immer so einen großen Kaffee kriegen. Wenn ich in ein normales Restaurant, ein Autobahnrestaurant gehe, da kriege ich so einen ganz kleinen Kaffee.
Der auch
Ich will
wahnsinnig viel Geld
Großkaffee haben,
kostet,
ja, den kriegen sie bei McDonald's. Und da kommt, wie kannst du denn zu McDonald's gehen? Das sind ja die amerikanischen Ausbeuter oder keine Ahnung. Oh, ja, also, dass man ein bisschen mehr Verständnis füreinander hat und wieder zu einer Gesellschaft zusammenfindet, ja. Und in der Schweiz ist das eben der große Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz. Da haben wir die Basisdemokratie. Dadurch, dass es ständig zu allen möglichen Volksabstimmungen gibt, gibt es ja immer unterschiedliche Allianzen, ne? Dann ist auf einmal hat man irgendeine Volksabstimmung über, was weiß ich, ein neues Autobahnteilstück und man ist vielleicht dafür. Und dann ist jemand von der ganz rechten Partei ist auch dafür, ja. Und das nächste Mal bin ich eben für Windräder. Ab und zu bin ich auch mal für Windrad, war ich übrigens ja unlängst für Windrad, ja, und dann bin ich mit einem Grünen zusammen. Also dadurch, dass da die Allianzen wechseln, gibt es nicht diese starke Abgrenzung, die ja auch aus Unkenntnis heraus der Gedanken der anderen entsteht. Und das ist eine sehr bedauerliche Entwicklung in Deutschland.
Völlig richtig. Und Sie raten zu mehr Gelassenheit und mehr Verständnis füreinander.
Empathie.
Empathie, genau, ganz
Und
wichtig.
weniger Arroganz. Ja, das ist allerdings ein Punkt, der mich gerade bei der Ampelregierung so vollkommen genervt hat. Diese Verachtung für alle Möglichen. Ja, die verachten, was haben die denn alles verachtet? Die haben die Chinesen verachtet, die Amerikaner verachtet, die haben die Ostdeutschen, also die verachten ja alles Mögliche. Ja,
Ja,
also.
ich fand auch prinzipiell die Haltung zu sagen, wenn die Leute über unsere Politik wütend sind, dann haben wir nicht eine blöde Politik gemacht, sondern wir haben sie nur schlecht erklärt. Da hatte ich ein großes Problem mit.
Verachtung ist das,
Ja.
ja. Also man muss Respekt haben. Ja.
Respekt ist unser Schlusswort für heute, lieber Herr Dr. Ganteföhr. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.
Okay, ich danke Ihnen auch, Herr Scholz.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.